Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Der Ukraine, der geht gerade in der Verteidigung gegen die russische Armee die Munition aus. Und Deutschland will verhindern, dass es soweit kommt. Dafür soll mehr Munition hergestellt werden. Zum Beispiel in der Lüneburger Heide. Verteidigungsminister Pistorius und Kanzler Scholz waren da heute zum Spatenstich einer neuen Fabrik vor Ort.
Panzer, Haubitzen, Hubschrauber und Flugabwehrsysteme stehen ja nicht irgendwo im Regal.
Was in Unterlüß konkret geplant ist, das hört ihr gleich hier. Außerdem blicken wir nach Rafah im Gazastreifen. Israel bereitet dort gerade eine Bodenoffensive vor und es ist nicht klar, wohin all die Menschen gehen sollen, die aus dem ganzen Gazastreifen nach Rafah geflohen sind. Zuerst spreche ich aber mit Franziska Krumwiede-Steiner. Der ist gestern Abend etwas ziemlich Unglaubliches passiert. Sie hat die Nachricht bekommen, du bist in den Bundestag eingezogen. Ihr wisst, die Wahl, die war 2021, das ist schon einiges her. Die wiederholte Wahl in Berlin ist also schuld. Der Tag, der war so aufregend für sie, da hat sie glatt das Essen vergessen.
Ich habe es überhaupt nicht geschafft, irgendwas zu essen, weil ich den ganzen Tag an diesem Telefon hänge.
Was die Nachricht für sie bedeutet, hört ihr gleich hier. Mein Name ist Ilka Knigge und das hier ist der frische Update-Podcast vom 12. Februar. Wo immer ihr uns hört, ich wünsche euch gute 20 Minuten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zum allerersten Mal in der Geschichte Deutschlands musste gestern ein Teil der Bundestagswahl wiederholt werden. Stichwort Pannenwahl Berlin habt ihr alle mitbekommen. Heute wissen wir, am Gesamtergebnis der Wahl von 2021, da ändert sich wenig, aber für Einzelne, da ändert sich richtig viel. Zum Beispiel für Franziska Krumwiede-Steiner. Sie ist Mitte 30 und war Lehrerin. Und zwar, so könnte man es sagen, bis gestern 22.30 Uhr. Denn seitdem weiß sie, sie zieht doch noch in den Bundestag ein. Für die Grünen, da steckt so eine kleine Feinheit dahinter. Denn nun war die Wahlbeteiligung in Berlin so niedrig, dass eine Abgeordnete der Grünen aus Berlin ihr Mandat an eine Parteikollegin aus Nordrhein-Westfalen abgeben muss. Und das ist eben Franziska Krumwiede-Steiner. Hallo.
Hallo.
Frau Krumwiede-Steiner, als Sie gestern die Nachricht bekommen haben, was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf geschossen?
Mir ist durch den Kopf geschossen, dass es jetzt ganz schnell ganz viel zu organisieren gibt und ich vor allem meinen Schulleiter und meine Schülerinnen und Schüler informieren muss. Die wissen das nämlich noch nicht, weil heute ja Rosenmontag ist und morgen hat die Schule einen beweglichen Ferientag und die wissen erst am Mittwoch Bescheid und das liegt mir schon noch ein bisschen schwer im Magen, die jetzt darüber zu informieren, dass ich jetzt dann nach Berlin gehen werde.
Ja, ich habe gelesen, Sie haben das von Twitter, also von X mitbekommen, dass Sie jetzt doch in den Bundestag einziehen. Können Sie mal erzählen, wie ist denn das passiert?
Also mich hat die Landesvorsitzende angerufen und darüber informiert, dass es schwer ist, Prognosen und Hochrechnungen abzugeben bei dieser Wiederholungswahl und dass wir einfach abwarten müssen, bis gezählt wird. Und dieses wahnsinnig gute informative Netzwerk wahlrecht.de hat ja alle Zahlen hochgeladen und alle Kipppunkte sofort transparent gemacht, sodass man das eben auf X nachvollziehen konnte, was jetzt passiert. Aber ich bin tatsächlich eingeschlafen, nicht in dem Wissen, ob ich jetzt nachrücke oder nicht, sondern nur in der Vermutung, dass es sein könnte.
Und heute Morgen war es klar.
Und heute Morgen war es klar, als Radio Essen dann anrief, genau. Ja.
Jetzt haben Sie ja 4 Wochen Zeit. Wie werden Sie sich denn vorbereiten auf Ihren neuen Job?
Ich werde intensiv Gespräche führen mit meinem Ehemann, wie wir das jetzt mit der Kinderbetreuung hinbekommen. Wenn wir quasi in 2 Städten aktiv sind, dann wird es schnell ein Wahlkreisbüro geben und ich werde natürlich ganz schnell die Mitarbeiterinnen in Berlin kennenlernen, weil ich schon vorhabe, wenn die bei mir bleiben wollen, die Mitarbeitenden von Lina Staar, also von der Abgeordneten, deren Mandat ich jetzt quasi übernehme, dass ich dann eben auch dieses Büro mit übernehme. Und darum werde ich mich jetzt kümmern. Und natürlich darüber, dass es einen sanften Übergang gibt für meine Schulklassen.
Für welche Themen möchten Sie sich denn dann einsetzen in Berlin?
Das hätte besser nicht passen können. Die Nina Staar und ich haben ziemlich deckungsgleiche Themen. Also ich bin auch angetreten 2021 bei der Bundestagswahl mit den Themen Kindergrundsicherung und Chancengleichheit für Bildung und gegen Kinderarmut. Und das ist eben genau das, was die Nina Staar auch macht in ihrem Büro. Und da werde ich anknüpfen. Und ich glaube, das sind auch schon so große Themen, das reicht dann auch schon. Und ich bin natürlich jetzt dadurch, dass ich jetzt eben auch in der ganzen Zeit aktiv im Schuldienst war und als Lehrerin gearbeitet habe, jetzt auch noch etwas sensibler für die besonderen Belange an Gesamtschulen oder in Brennpunkten oder eben für Schülerinnen und Schüler und kann mich da, glaube ich, jetzt schon sehr gut nochmal positionieren, was eben diese Schulen brauchen, um Chancengleichheit zu schaffen. So.
Das heißt, ich höre da bei Ihnen eigentlich nur Vorfreude raus und keine Angst, dass jetzt die anderen Ihnen eigentlich voraus sind.
Nee, das ist eine Tatsache. Ja, das ist in Ordnung, aber das hole ich schon irgendwie auf. Man ist ja im Bundestag keine Einzelkämpferin. Also man hat ja schon eben auch andere Abgeordnete, mit denen man Themen abgleichen kann. Und ich denke schon, dass man sich da irgendwie mit Wissen gegenseitig bereichern kann. Und ich bekomme auch von ganz vielen Menschen ganz freundliche Nachrichten, die unterstützen wollen. Und das ist natürlich jetzt eine Mammutaufgabe, in anderthalb Jahren sich da reinzufuchsen. Aber das traue ich mir zu.
Dann, Frau Krumwiede-Steiner, wünschen wir Ihnen dafür alles Gute und sagen danke fürs Gespräch.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist nicht immer schön, Waffen oder Produktionsstätten dafür zu errichten, aber die zwingende Notwendigkeit ist da. Und es ist natürlich besonders gut, dass wir auch vor Ort hier mit Partner wie Rheinmetall die Möglichkeit haben.
Das sagt Kurt Wilks, der ist Bürgermeister von Unterlüß in Niedersachsen. Der Ort in der Lüneburger Heide, der hatte heute hohen politischen Besuch, unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die waren da zu Gast beim Waffenhersteller Rheinmetall. Denn der will in Unterlüß eine neue Munitionsfabrik bauen. Finden nicht alle gut. Vor dem Rheinmetall-Gelände gab es größeren Protest. Und ich spreche jetzt drüber mit Jan Bungertz aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Jan, warum sind Scholz und Pistorius da heute zum Spatenstich gefahren?
Tja, man könnte sagen, weil auch Scholz und Pistorius die Waffenproduktion vielleicht nicht immer schön finden, aber für nötig halten. Klar, Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Land braucht zur Verteidigung viel Munition und die muss produziert werden. Dass es da hapert, hat Ende letzten Monats etwa die EU zugeben müssen. Sie kann viel weniger Munition liefern als eigentlich versprochen. Ja, der Kanzlerbesuch bei Rheinmetall hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Die neue Munitionsfabrik als Signal an die Verbündeten in der EU, in der NATO, dass Deutschland Verantwortung übernimmt und unabhängiger von der Produktion im Ausland wird.
Dann gucken wir doch mal konkret, was ist in Unterlüß geplant?
Also der Standort ist für Rheinmetall kein neuer, im Gegenteil. Da werden nach Konzernangaben seit 125 Jahren Waffen und Munition produziert, von zurzeit schon etwa 2500 Beschäftigten. Mit der neuen Fabrik sollen nochmal 500 Arbeitsplätze dazukommen. Und schon ab dem kommenden Jahr sollen in Unterlüß dann auch Artilleriegeschosse hergestellt werden, jährlich bis zu 200.000 Stück. Dazu sagte Bundeskanzler Olaf Scholz:
Es klingt beeindruckend und es ist beeindruckend. Andererseits wissen wir, an der Front in der Ost- und Südukraine werden derzeit mehrere tausend Artilleriegeschosse abgefeuert, wohlgemerkt pro Tag.
Also nötig scheint es zu sein. Scholz hat auch gelobt, wie schnell Rheinmetall und die anderen deutschen Rüstungshersteller ihre Produktion ausbauen. Dass sich das auch für die Unternehmen lohnt, zeigt eine Rheinmetall-Ankündigung von Ende letzten Jahres. Konzernweit soll der Umsatz in etwa verdoppelt werden auf 13 bis 14 Milliarden Euro jährlich. Und ja, man will auch profitabler werden, also mehr Gewinn machen.
Heißt also mehr Gewinn für Rheinmetall, mehr Jobs für Unterlüß, mehr Munition für die Bundeswehr und für die verbündeten Länder. Es gab heute aber auch Protest.
Ja, gleich von zwei Seiten. Die Friedensaktion Südheide ist in Unterlüß auf die Straße gegangen gegen eine, Zitat, Rüstungs- und Kriegspolitik der Bundesregierung. Das Bündnis findet, dass durch Rüstungsproduktion die Konflikte und Kriege in der Welt angeheizt werden. Und dann sind auch noch mal mehrere hundert Traktoren im Ort aufgefahren. Landwirtinnen und Landwirte wollten damit noch mal auf sich aufmerksam machen und etwa gegen die schrittweise Abschaffung der Agrardieselsubvention protestieren. Insgesamt waren es laut Polizei etwa 400 Demonstrierende. Gab auch kurzzeitig Meldungen, dass Zufahrten zum Werksgelände von Rheinmetall blockiert wurden oder dass das zumindest versucht wurde. Letztendlich kamen aber alle Politiker und übrigens auch Dutzende Journalisten durch zum symbolischen Spatenstich.
Es war also ein großer PR-Termin für Rheinmetall heute in Unterlüß und ein wichtiges Symbol für die Bundesregierung. Deutschland baut seine Munitionsproduktion aus. Die Infos dazu hatte Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Letzte Nacht war ja Super Bowl.
And he's going in for the touchdown. It's there.
Millionen von ZuschauerInnen haben zugeguckt, wie die Kansas City Chiefs schon wieder gewonnen haben. Und viele haben zu Hause vorm Bildschirm dabei schön die Tacos in die Guacamole reingetunkt. Denn Super Bowl und Guacamole gehören einfach zusammen. Deshalb hat Mexiko im Vorfeld eine extra große Lieferung in die USA geschickt. Fast 140 Tonnen Avocados dieses Jahr. Aber Avocados haben ja eine ziemlich schlechte Ökobilanz. Deshalb plant das mexikanische Umweltministerium gerade ein Umweltzertifikat für Avocados. Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mit dem Thema beschäftigt. Verena, was soll das für ein Zertifikat sein?
Das ist schon seit einiger Zeit in Planung und der mexikanische Umweltminister Alejandro Méndez López, der beschreibt es gegenüber mexikanischen Medien als so eine Art Sticker auf den Früchten mit einem QR-Code drauf, der dich dann zu einer Satellitenaufnahme der Plantage führt, von der die Avocado stammt. Und mit diesem Zertifikat soll dann garantiert sein, dass sie ohne illegale Bewässerung angebaut wurde. Und das ist ein sehr großes Problem. Avocados brauchen ja sehr, sehr viel Wasser zum Wachsen, müssen intensiv bewässert werden. Gleichzeitig sind die Länder, in denen sie angebaut werden, stark vom Klimawandel betroffen und leiden unter Wassermangel und Dürren.
Welche Länder sind das?
Neben Mexiko sind es vor allem Kolumbien und Peru, aber auch Länder wie Chile oder Indonesien gehören zu den Produzenten. Und überall werden die Anbauflächen immer weiter ausgeweitet, weil die weltweite Nachfrage nach Avocados sich im letzten Jahrzehnt vervielfacht hat, vor allem in den USA, aber auch bei uns und in anderen europäischen Ländern. Und es wird beim Anbau sehr viel Wasser aus der Umgebung gezogen, auch aus Seen, aus Bächen, die zum Teil komplett leer gesaugt werden, mit der Folge, dass die Gebiete immer weiter austrocknen. Und der mexikanische Umweltminister hat vor kurzem gesagt, dass etwa 30% der Avocado-Bäume in den Plantagen selbst von Trockenstress betroffen sind. Und deshalb sei die Ernte auch schlechter gewesen als in den Jahren zuvor.
Und das Zertifikat, das auf den Avocados kleben soll, könnte das Abhilfe schaffen?
Ja, das ist eine gute Frage. So wie ich es gelesen habe, scheint das ein freiwilliges Zertifikat zu sein. Die Idee des Umweltministers ist, dass beim Anbau Wasserressourcen besser genutzt und damit Wasser gespart wird. Aber die Frage ist natürlich, ob eine umweltschonende Bewässerung wirklich ausreicht, um die immer weiter wachsenden Anbauflächen zu versorgen. Und in dem Zusammenhang gibt es auch viele Berichte von JournalistInnen und von Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen über illegale Rodungen von Wäldern, aber auch von Schutzgeldern, die die Bäuerinnen und Bauern zahlen müssen, weil eben die Drogenkartelle die lukrative Frucht auch für sich entdeckt haben. Und vor ein paar Tagen haben daher 6 US-SenatorInnen der Demokratischen Partei in einem Brief an die US-Regierung darauf gedrungen, dass zum Beispiel Avocados keine Einfuhrgenehmigung mehr bekommen, wenn sie auf kürzlich gerodetem Land angebaut wurden.
Lass uns mal auf Deutschland gucken. Kommen die Avocados hier auch aus Mexiko?
Zum Teil schon, aber es werden bei uns vor allem Avocados aus Peru importiert. Allerdings hat man auch da das Problem, dass immer mehr Flächen für den Avocado-Anbau geschaffen werden, die dann bewässert werden müssen. Es gehen Flächen für den Artenschutz weg. Und außerdem ist auch da natürlich der Transportweg sehr lang. Dabei entsteht relativ viel CO2. Also man muss es einfach sagen, Avocados sind nicht wirklich nachhaltige Lebensmittel.
So, wie lösen wir das? Am besten keine Avocados mehr essen.
Tja, das ist so immer so der erste Reflex, den man so hat, ne? Aber gar keine zu essen ist dann auch wieder keine Lösung. Das sagt auch die Organisation Fairtrade, denn es leben einfach wirklich sehr viele Menschen vom Avocado-Anbau. Und deshalb setzt sich die Organisation ein für bessere Arbeitsbedingungen und einen umweltverträglichen Avocado-Anbau. Und sie zertifiziert auch Kooperativen, die nach Fairtrade-Maßstäben produzieren. Natürlich ist es für die Umwelt besser, wenn insgesamt weniger Avocados konsumiert werden, aber gar keine mehr zu essen, ist eben auch keine Lösung.
Mexiko plant ein Zertifikat für Avocados, die mit nachhaltiger Bewässerung produziert werden. Verena von Kaltz hat den Vorschlag für euch eingeordnet. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Israel bereitet eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Das wird international scharf kritisiert, weil sich dort rund 1,3 Millionen Flüchtlinge aus anderen Teilen des Gazastreifens aufhalten. Es gab schon mehrmals Luftangriffe auf die Stadt in den letzten Tagen, auch letzte Nacht. Da haben auch Spezialkräfte 2 israelische Geiseln aus einem Haus in Rafah befreit. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler beobachtet für uns das Geschehen in Israel und den Palästinensern. Jan-Christoph, Luftangriffe, Geiseln in Sicherheit bringen, sind das jetzt alles letzte Vorbereitungen für die Bodenoffensive?
Also auf jeden Fall wird sie kommen, das ist sicher. Das hat heute auch ein hoher Minister im Kriegskabinett hier gesagt. Diese Offensive wird kommen. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass das nicht mit so einem großen Paukenschlag jetzt geht's los passiert, sondern dass das eher so sukzessive passiert. So war das ja übrigens auch Ende Oktober, als die große Bodenoffensive im Gazastreifen beginnen sollte. Wir alle haben darauf gewartet und dann ging das so sukzessive nach und nach, sind die Truppen reingegangen. Mhm. Ich glaube, so wird es auch in Rafah sein. Darauf deutet hin, dass es jetzt immer wieder schon heftigen Beschuss gibt, immer mehr Bombardierungen auch in Rafah und dass die Menschen jetzt auch immer mehr dazu aufgefordert werden, das Gebiet zu verlassen. Die Frage ist eben nur, wohin?
Genau, in Rafah sind ja 1,3 Millionen Flüchtlinge untergekommen, eben aus Landesteilen von Gaza, die zuvor angegriffen wurden und die eben jetzt ja auch zu einem großen Teil zerstört sind. Die Menschen können auch nicht ins Nachbarland Ägypten, da sind die Grenzen ja auch dicht. Also wohin sollen die Menschen gehen?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, die sich auch Hilfsorganisationen stellen und natürlich auch die Menschen selber. Die leben da in Zeltstädten, zum Teil auf der Straße, völlig zusammengepfercht in irgendwelchen Schulen oder engen Wohnungen, viel zu engen. Also das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wenn es nach Israel geht, das hört man jetzt hier jedenfalls immer mehr, dann ist ein Gebiet im Südwesten des Gazastreifens da im Blick. Das ist ein weitgehend unbebautes Gebiet, da ist ziemlich viel Wüste und da sollen die Menschen offenbar unterkommen. Da sagen jetzt aber nur die Vereinten Nationen, was sollen die denn dort machen? Da gibt es keine Infrastruktur, es gibt keine medizinische Versorgung. Die Frage ist, wie werden sie da versorgt? Kommt da Wasser, Nahrung und solche Dinge hin? Also das ist die große Frage. Sicherheit heißt eben, zumindest im Blick der Vereinten Nationen, nicht nur, dass man vor den Bomben geschützt ist, sondern dass man auch einigermaßen versorgt ist. Und das ist, glaube ich, für dieses Gebiet überhaupt noch nicht klar.
Ja, genau. Denn in Rafah befindet sich ja auch der Grenzübergang. Der einzige Grenzübergang eben zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, wo Hilfsgüter von außerhalb in den Gazastreifen hineinkommen. Gibt es da denn irgendeinen Plan, wie die dann zu den Menschen kommen können oder ob die überhaupt noch reinkommen?
Also erstmal die vielen, vielen Menschen, die dort sind in Rafah, die suchen einerseits natürlich Schutz, weil da bisher weniger gekämpft wurde. Andererseits gibt es eben auch die Hoffnung für viele, dass da die Versorgung besser klappt, weil es eben nah ist am Grenzübergang, weil da die Hilfsgüter reinkommen. Ich glaube, wenn man das will, wenn man die Menschen versorgen will, dann würde man einen anderen Weg finden um Rafah herum und könnte andere Gebiete beliefern. Aber bisher hat das halt nicht so richtig gut geklappt wegen der Kampfhandlungen, weil eben auch immer wieder zum Beispiel Konvois mit Hilfsgütern beschossen wurden. Das ist ein großes Problem. Das müsste sich verbessern. Da ist Rafah zurzeit gerade wichtig und da braucht es Alternativen. Die sind, glaube ich, bisher nicht in den Planspielen so vorgesehen, zumindest wenn man die israelische Seite so hört. Das ist aber die große Frage. Und Länder wie die USA, die pochen darauf, die sagen, diese Fragen müssen erst gelöst werden, bevor ihr überhaupt Rafah angreift und das Ganze noch verschärft. Aber Israel macht jetzt erstmal weiter und die Kämpfe werden intensiver. Wir müssen beobachten in den nächsten Tagen, wie es weitergeht.
Was kann denn Israel noch davon abhalten, jetzt Rafah anzugreifen?
Naja, vor allem der Druck eben, zum Beispiel von den USA, die sagen, so geht es nicht, ihr müsst die humanitäre Lage im Blick behalten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, ist das nicht der große Schlag, den es geben wird, sondern nach und nach wird die Offensive ausgeweitet und die Angriffe laufen dann schon. Ich glaube, Israel ist entschlossen und sagt, wir müssen diese Stadt auch angreifen, denn auch dort ist Terrorinfrastruktur der Hamas. Auch über Rafah sind übrigens nicht nur Hilfsgüter reingekommen, sondern vor dem Krieg auch zum Beispiel Waffen für die Hamas, die sie jetzt nutzt eben im Kampf gegen israelische Truppen. Auch das will man in Zukunft verhindern, deswegen muss man diese Stadt angreifen, wenn man will, dass der Angriff vom 7. Oktober sich nicht noch einmal wiederholt. Aber natürlich ist das ein humanitär sehr schwieriges Problem und das muss erstmal gelöst werden, bevor es da heftig wird.
Israel plant eine Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens. Was das für die Menschen vor Ort bedeutet, das hat Jan-Christoph Kitzler erzählt. Er berichtet für uns aus Israel und den Palästinensergebieten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt sitzen sie ja wieder am Verhandlungstisch und die Bahn rollen erstmal. Bahn und GDL, die ringen ja um eine Einigung und sind immer noch super weit voneinander entfernt. Die Gewerkschaft GDL, die fordert ja viel, sowas wie Löhne rauf, Arbeitszeit runter, mal kurz zusammengefasst. Und die Bahn argumentiert, das ginge alles gar nicht. Aber Klaus Weselski von der GDL, der hält ja so richtig strikt an seinen Forderungen fest und will da nicht abrücken. Macht es Sinn? Das hat sich heute unser Reporter Martin Grinner gefragt und mit einem Verhandlungsexperten darüber gesprochen, ob wir uns von Weselski vielleicht was abschauen könnten.
Die Frage, ob das, was wir hier tun, ein PR-Gag ist, würde ich klar und deutlich mit Nein beantworten.
Dieser Mann hat ja einen gewissen Ruf. Klaus Weselski, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, gilt als harter Hund. Und bisher hat er sich in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn als... Naja, sagen wir mal, als eher uneinsichtig gezeigt.
Wir sind im Arbeitskampf, weil wir die Arbeitgeber in diesem Land dazu bringen wollen, die 35-Stunden-Woche mit uns zu vereinbaren.
Naja, und eben nicht nur das. Der Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zieht sich ja schon eine ganze Weile hin. Die GDL ist nun aber heute, Streik hin, Angebote her, wieder mit ihren Maximalforderungen eingestiegen. Und jetzt fragt sich, ist das clever? René Pfromm meint generell ja.
Wenn ich mit einer hohen Forderung einsteige, dann habe ich damit sehr häufig auch einen Effekt bei Ihnen, wie Sie den möglichen Einigungsrahmen einschätzen oder wie weit Sie mir entgegenkommen.
Sprich, wird das jetzt eher schnell gehen oder kommen da voraussichtlich schwere Gespräche auf mich zu? René Pfromm gibt Vorlesungen in strategischer Verhandlungsführung an der Uni Bonn und er berät Unternehmen für heikle Verhandlungssituationen. Und Maximalforderungen sind für ihn ganz alltäglich.
Dass Sie vom Stuhl fallen und sagen, das ist viel zu viel, das ist ja völlig normal, das passiert in der Verhandlung ja immer. Aber ich muss natürlich erstmal meinen Ausgangspunkt festsetzen, von dem ich mich dann runterverhandeln lassen kann.
Wie genau meine Maximalforderung nun aussieht, das hängt ganz von der jeweiligen Verhandlungssituation ab. Denn mit Tarifverhandlungen wie zwischen Bahn und GDL haben es ja bekanntlich die allerwenigsten von uns täglich zu tun. Wir alle kennen aber die Situation, dass wir zum Beispiel ein neues Auto kaufen wollen oder am Arbeitsplatz unser Gehalt aushandeln. Und da wird jetzt schon klar, die Maximalforderung hängt auch davon ab, mit wem ich da gerade verhandle. Den Gebrauchtwagenhändler sehe ich nämlich unter Umständen nie wieder, meinen Chef oder die Chefin dagegen jeden Tag. Trotzdem macht es, ganz unabhängig vom Verhandlungspartner, durchaus Sinn, ein Maximalziel als Ausgangspunkt zu definieren, meint René Pfromm, und zwar aus drei Gründen.
Erstens, ich beeinflusse Ihre Wahrnehmung davon, was es braucht, um sich mit mir zu einigen. Zweitens, ich schaffe Verhandlungsmasse, die ich später dann aufgeben kann, im Gegenzug vielleicht für ein Entgegenkommen von Ihrer Seite. Und drittens, es gibt ein psychologisches Element, den sogenannten Anchoring and Adjustment Bias oder auf Deutsch die Ankerwirkung, die besagt, dass die erste Forderung, die ich stelle, das Endergebnis stärker beeinflusst als das, was danach passiert.
Wer also zu tief einsteigt, der hat von vornherein schon schlechtere Karten, denn eines ist klar, mein Gegenüber wird nicht von selber auf die Idee kommen, dass ich mich hier gerade zu billig verkaufe. Auf der anderen Seite ist aber die Gefahr,
dass ich zu frech bin und sie aufstehen und gehen und sagen, ich sehe überhaupt keinen Raum für eine Verhandlung, weil wir einfach zu weit auseinander liegen oder weil ich das, was ich da fordere, nicht gut genug begründen kann.
Das heißt, wenn ich tatsächlich hoch in die Verhandlungen einsteige, dann muss ich mir vorher selber klar machen, wie ich meine Forderungen auch so präsentieren kann, dass sie rational und gut nachvollziehbar sind.
Und das lässt sich vielleicht am besten bezeichnen als die maximal plausible Forderung. Also was kann ich gerade noch fordern, ohne rot zu werden? Und um das zu tun, geht man üblicherweise in so einem Dreischritt vor. Man stellt erstmal dar, was ist denn eigentlich dein objektives, wahrnehmbar faires Kriterium. Der Marktpreis, Industriestandard könnte das so bei üblichen Verhandlungen sein. Dann benenne ich meine maximal vertretbare Forderung und dann lasse ich sie damit erstmal arbeiten.
Was ich für den weiteren Verlauf der Verhandlungen aber auch noch berücksichtigen sollte, ein gutes Ergebnis habe ich nur dann erreicht, wenn auch mein Gegenüber zufrieden ist.
Denn mein Verhandlungspartner soll doch am Ende als Sieger darstellen und das mein Wunschergebnis als eigenen Sieg irgendwie intern verkaufen können. Das heißt, ich muss viel stärker darauf schauen, dass nicht zwei Dickköpfe gegeneinander sich schlagen.
Gutes Verhandeln heißt also immer auch, die Interessen meines Gegenübers im Auge zu behalten. Und ob Klaus Weselski das hinkriegt, naja, das werden wir sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.